der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz. Wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Interessante Gäste, aktuelle Themen und offene Gespräche sind das, was ihr von uns erwarten könnt.
Herzlich willkommen, Bernhard Appel und Oliver Herrmann. Lieber Oliver, lieber Bernhard, bitte stellt euch unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Herzlich willkommen, mein Name ist Oliver Herrmann und ich bin Diplom-Informatiker mit umfassendem Interesse an Technologie. Vom Beruf her, ich bin Gründer und CEO der Firma Qfinity. In mir lodert das Feuer von zwei Herzen, das heißt, ich bin auf der einen Seite Unternehmensberater, Trainer, Auditor mit mehr als 20 Jahren Erfahrung. Auf der anderen Seite bin ich ISPI GAMP Volunteer, nennt man das, so Freiwilliger, also mein Hobby eigentlich. Und da kümmere ich mich um all das schöne Zeugs, das sich um GAMP dreht, also CSV, Data Integrity und wie die GAMP-Prinzipien dann letztendlich anzuwenden sind. Was ich bei der GAMP so mache, ich bin aktiver Volunteer, also nicht nur freiwillig, sondern aktiv. Und da habe ich eine Rolle als derzeitig der Chair der GAMP DACH COP, also Community of Practice. Ich bin Vice Chair der GAMP EU's Community of Practice und Mitglied des GAMP Global Vorstands und einer der wenigen offiziell qualifizierten ISPI GAMP Trainer. Ich habe auch Hobbys, die jetzt nichts mit dem Job zu tun haben. Ich bin Kampfsportler. Ich bin aktiver Kampfsportler auch und habe jetzt mit 42 angefangen, musste noch irgendwie was komplett Verrücktes machen. Und ja, mittlerweile 56 Wettkämpfe im Brazilian Jiu-Jitsu und bin Purple Belt jetzt.
Ja, Oliver, das gibt mir jetzt einen ganz anderen Eindruck, wenn ich mit dir demnächst mal mich wieder pointiert unterhalte, dann muss ich jetzt Acht geben. Bernhard Appel, ich herzlichen Dank für eure Einladung, Kurt und Thomas. Ich bin vom Beruf Apotheker, genauer noch pharmazeutischer Technologe und bin eigentlich seit 2006, seitdem ich in die pharmazeutische Industrie eingestiegen bin, unterwegs mit dem Thema Computervalidierung. Zurzeit bin ich in der Qualitätssicherung bei Roche Diagnostics in Mannheim und das Thema Computervalidierung ist weiterhin ein Schwerpunktthema meiner Tätigkeit.
Ja, vielen Dank. Das ist ja eine schöne Kombination mit zwei unterschiedlichen beruflichen Hintergründen, dass ihr dann zusammen GAMP vorantreibt. Bernhard, nur wenige unserer Hörerinnen und Hörer sind im Detail mit GAMP vertraut. Das fängt schon an mit, was bedeutet eigentlich die Abkürzung und was verbirgt sich dahinter? Könntest du das kurz erklären?
Ja, sehr gerne, Thomas. Ich musste es selber nochmal wieder nachsehen, weil diese Abkürzung GAMP und was sie tatsächlich genau bedeutet, die verwenden wir eigentlich immer nur noch als Abkürzung und gar nicht mehr vom eigentlichen Hintergrund her. GAMP wurde als Abkürzung 1994 gegründet, da hieß es noch Good Automated Manufacturing Practice Supplier Guide for Validation of Automated Systems in Pharmaceutical Manufacture. Mittlerweile wird es aber eigentlich nur noch als GAMP abgekürzt und die offizielle Abkürzung ist nur noch, oder die offizielle Erläuterung ist Good Automated Manufacturing Practice Forum. Dann kommt dann die nächste Abkürzung, das ist eben mittlerweile bei der ISPE, bei der International Society for Pharmaceutical Engineering aufgehängt ist. Was bedeutet GAMP eigentlich vom Inhalt her? GAMP und die GAMP-Leitfäden, die sind eben das wichtigste Ergebnis des GAMP-Forums, sind die Industrie-Leitfäden für die Computervalidierung in der pharmazeutischen Industrie und gültig eben für Hersteller und auch Zulieferer. Und diese ganzen Vorgaben, die sind eben getrieben durch die Vorgaben, die pharmazeutische Industrie erfüllen muss. Dazu gehört eben die Good Manufacturing Practice, die Good Clinical Practice und auch die Good Distribution Practice. Und aktuell gültig ist eben der GAMP-Leitfaden Nummer 5 in seiner zweiten Ausgabe. Wir sprechen dann immer ganz flapsig vom GAMP 5 SE.
Bernhard, vielen Dank für die prägnante Zusammenfassung. Ich denke, das hilft dem einen oder anderen weiter. Oliver, zurück zu dir. Wir haben ja einen Anlass für diesen Podcast. Am 3. und 4. Dezember findet in Mannheim die 17. offizielle GAMP5-Konferenz statt. Ihr habt eine aktive Community. Was sind in diesem Jahr die Schwerpunktthemen? Auf was fokussiert ihr euch?
Ja, also dieses Jahr haben wir so einen Rahmen gebildet, der sich am Pharmaproduktlebenszyklus komplett ausrichtet. Das heißt, wir wollten so einen Rahmen aufspannen, wo wir sagen, okay, von Präklinik, Labor bis hin zu Distribution und Vertriebslogistik als Rahmen. Das hat uns im Prinzip einen guten Rahmen gegeben, um dann auch die entsprechenden Vorträge einzufassen. Und das ist auch dann passiert. Das heißt, wir haben im Bereich Pharmaproduktlebenszyklus Vorträge, wir haben im Bereich GMP-Phase, die als Teil des Gesamtproduktlebenszyklus zu sehen ist, dann auch nochmal Vorträge und auch begleitende Prozesse, also Supporting-Prozesse, die jetzt nicht direkt mit der GMP-Phase zu tun haben, eher indirekt, aber dennoch Teil des Pharmaproduktlebenszykluses sind. Und was die Vorträge selbst angeht, wir haben halt gerade im Markt eine androhende Veränderung. Da schwingt das Pendel des Annex 11 Updates über uns. Und da werden wir die Key-Person dann letztendlich dann auch mit einem Vortrag haben. Ib Alstrup, er ist an dieser Revision maßgeblich beteiligt und er wird uns Einblicke geben in den Annex 11, was es da Neues gibt, was da auf uns zukommt. Das wird sehr wertvoll, weil bis hierher weiß halt noch niemand großartig, was die Details sind. Es gibt zwar ein Concept Paper, das publiziert wurde, allerdings ist das ein Concept Paper, das im Prinzip Einfluss nimmt auf Annex 11. Und hier haben wir mit Ib Alstrup halt den Vertreter, der uns dann wirklich mal tiefere Einblicke gibt und uns mal sagt, was wir erwarten können. Das wird sehr wertvoll. Dann haben wir einen Vortrag zum Thema von Daten zum Produkt, ne? Wie wir letztendlich aus der Vielzahl an Daten dann zum letztendlich pharmazeutischen Produkt gelangen und auch managen und sichern von Qualität, wo wir mit dem Thema Wissensmanagement kokettieren, sage ich mal. Also mehr Wissen, weniger Risiko, das ist so die Kernfrage, die wir da haben. Das bezieht sich alles noch auf den Tag 1, das ist der Dienstag, der 3. Dezember. Da haben wir danach, also nach den Vorträgen, Diskussionsrunden. Das heißt, wir haben 4 Diskussionsrunden, die alternieren. Das heißt, die werden 2-mal gehalten. Dann kann also jeder Teilnehmer an 2 unterschiedlichen Diskussionsrunden teilnehmen. Und die sind auch sehr wertvoll, weil wir zum einen auch Vertreter von SAP da haben, die uns tiefere Einblicke in die aktuellen SAP-Technologien geben. Da wird sehr viel auch über die Co-Innovation wahrscheinlich gesprochen, die jetzt auch quer durch den pharmazeutischen Lifecycle hindurch zu sehen sind. Das heißt, das kann von Cold Chain oder Batch Release in der Cloud bis hin zu Clinical Trial Management Systemen in der Cloud. Dann haben wir die GAMP-Betriebsprozesse und das Pharma-Qualitätssystem, das stellen wir mal in Relation. Dann haben wir das Thema Risikoanalyse konsequent umsetzen. Mittwochs, das ist dann der zweite Tag der Hauptkonferenz, geht es dann in die GMP-Phase und dann hätten wir auch Herausforderungen in der Digitalisierung im GMP-Umfeld, auch in Bezug auf Datenintegrität als Vortrag. Die digitale Transformation der Laborlandschaft wird ein Thema sein, dass wir vom Datenmanagement zur Optimierung oder der QA-Optimierung gelangen. Und dann haben wir nochmal die IT-Compliance aus der Sicht einer QP. Das ist so ein abschließender Vortrag für GMP-Phase. Dann haben wir nochmal grundsätzlich das Neues aus der GAMP-Welt. Das heißt, ich werde da immer nochmal ein Update geben, was im GAMP-Global-Umfeld so läuft, da wo wir gerade stehen. Und da ist eine Menge los gerade. Da gibt es eine Menge an Anpassungen, Veränderungen, auch organisatorisch, um das ganze Thema aktuell zu halten, attraktiv zu gestalten, weil wir ja auch so ein Gefühl haben, dass der GAMP so ein bisschen veraltert, dass da vieles sich verändern sollte. Wir müssen das auch attraktiv machen für junge Leute, weil die sich irgendwie das gar nicht so richtig vorstellen können, dass es auch Spaß macht. Ne? Bernhard, uns macht es Spaß, aber die Frage, ob das auch anderen Leuten Spaß macht, das ist immer so eine Sache. Ja, und da gibt es, wie gesagt, ein Update, dass man mal wieder weiß, wie die Organisation aufgebaut ist, wie das Ganze vonstatten geht. Auch, dass man aktiv teilnehmen kann. Ja? Also wir, Bernhard und ich, sind ja auch nicht so einfach gesetzt worden auf diese Posten, sondern wir haben dann aktiv auch Volunteering-Aktivitäten übernommen und dann einfach mal ein bisschen mehr gemacht. Und das kann jeder, und das ist das Schöne an der Stelle, jeder, der sich berufen fühlt, aktiv zu werden in der GAMP-Welt, der darf das, der kann das. Also diese Werbung kann ich gar nicht oft genug machen, weil wir einfach junge Leute brauchen, die mit dem ganzen neuen Bewegungen am Markt dann auch irgendwie wie soll ich sagen, aufwachsen vielleicht sogar, die vielleicht die Digital Natives dann sind, die die das Digitale in der DNA haben und dann die Compliance dieser Geschichten auch ganz anders abbilden können. Ja, das ist nochmal so eine kleine Werbemaßnahme jetzt für GAMP, auch in diesem Podcast nochmal und dann nochmal inhaltlich am Mittwoch, dem 4. dann nochmal. Die begleitenden Prozesse, da haben wir auch eine interessante Podiumsdiskussion, da werden die Vertreter, die auch Vorträge halten, dann sich der Audience stellen. Wir gehen auf das Cybersecurity-Thema und Resilienz. Das ist eine neue Arbeitsgruppe auch oder Special Interest Group in der GAMP-Dach-Organisation. Ja, Sicherheitsrisiken und Resilienz in Zeiten von Ransomware-Attacken, ganz, ganz wichtig. Und da gibt es halt auch einen Case, wie wappne ich mich für den Ernstfall. Auditrail IT Security, EU-GMP Annex 11 Draft, da wird auch ein Inspektor oder ehemaliger Inspektor, besser gesagt, nochmal aktiv werden und uns da nochmal einen Einblick geben. Und das wäre es auch schon. Dann hätten wir die Postkonferenzen zum Thema Data Integrity, Artificial Intelligence, das erste Mal dieses Jahr, sehr wertvoll, sehr, sehr thematisch gut besetzt, inhaltlich gut besetzt und auch von den Sprechern sehr, sehr gut besetzt. Und zum vierten Mal haben wir auch die GAMP-Konferenz, Postkonferenz GXP in der Cloud, was nach wie vor ein heißes Thema ist. Und da haben wir auch ein sehr gutes Line-up und werden da das Thema in allen Facetten dann besprechen von, wie komme ich in die Cloud und am Schluss, wie komme ich wieder raus.
Ich glaube, wir müssen den Hörerinnen und Hörern drei Abkürzungen noch nachreichen. Also zwei davon kann ich. CSV ist Computer System Validation und QP ist die Qualified Person, also der Qualitätsmensch, der eine Charge freigibt. Aber was ist Annex 11, Oliver?
Okay, ich würde zuerst nochmal auf die CSV-Abkürzung eingehen, weil das gerne mit Computer System oder Computer Software haben wir auch schon gesehen, aber es geht eigentlich um das Computerized System. Also wirklich, das ist der Verbund von Prozess, Werkzeug und Mensch. Ja? Und das wird gerne unterschätzt. Also das Computerized System ist nicht nur die Hardware, sondern auch wie man die Hardware nutzt, für welchen Zweck und der es nutzt, mit dem ganzen Equipment dann auch drumherum. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil an der Stelle haben wir oft schon am Einstieg die Probleme bei den Training. Computerized Systems sind was anderes wie Computer System, was nach PIC-S 011, das ist so der Leitfaden für Inspektoren, wie inspiziert wird. Da gibt es so eine schöne Grafik, die ist schon so alt und immer noch so gültig, wäre da nur der linke Teil, das Computer System und wirklich der Hardware-Teil. Auf der rechten Seite haben wir das ganze Thema, was in einem Fachbereich abläuft, was letztendlich die Prozesse und die Menschen dann involviert. Und beides zusammen, ne, der effektive Einsatz von Technologie im Prozess von Menschen, das ist Computerized System. Annex 11. EU-GMP-Leitfaden ist im Prinzip der Leitfaden, der die Regularien, also der die Anforderungen, regulatorischen Anforderungen im EU-Umfeld klarstellt und adressiert. Und der Annex 11 ist die Anlage 11 dieses EU-GMP-Leitfadens, der sich ausschließlich mit den Computerized Systems auseinandersetzt.
Ja, danke schön. Bernhard, welche Impulse erwartet ihr von den beiden Tagen für die Community? Es geht ja nicht nur, das hat Oliver eben ja auch schon gesagt, nicht nur darum, Wissen zu vermitteln, sondern auch zu diskutieren. Und wo seht ihr besonders Gesprächsbedarf? Wo erwartet ihr für euch etwas von der Konferenz?
Ja, vielen Dank, Thomas. Also ein großer Schwerpunkt immer der GAMP-Konferenz ist wirklich dieser fachliche Austausch unter den Kolleginnen und Kollegen. Das ist eigentlich für mich immer auch das Highlight. Der findet natürlich statt vor allem in den Workshops, wo wir eben fachliche Themen diskutieren, aber auch, wir haben immer wieder Teil, auch genügend Zeit dazwischen zum Netzwerken, wie man das so schön nennt. Und das ist wirklich der entscheidende Punkt dieser Konferenz, dass man sich hier auch sehr viel firmenübergreifend über Themen austauschen kann. Inhaltlich ist es natürlich als absoluter Elefant im Raum die Überarbeitung vom EU-GMP-Leitfaden Annex 11, Anhang 11, computerisierte Systeme. Da sind wir alle in der Industrie extrem gespannt, was da kommt. Wir hatten eben erstmal so einen ersten Einblick mit dem Scope and Guidance Dokument oder mit dem Update Dokument, wo die Behörden ihre Strategie für die neue Version vom Annex 11 dargelegt haben. Da haben wir so ein bisschen einen Einblick bekommen. Es werden hoffentlich neue Vorgaben kommen zum Thema Validierung von künstlichen Intelligenzsystemen, KI, weil es einfach ein Schwerpunkt jetzt auch ist in der Industrie. Ein großer weiterer Schwerpunkt scheint wohl eben auch das Thema Cybersecurity, Cybersicherheit zu werden. Das wäre natürlich auch sehr gut im Einklang. Wir sehen ja auch in weiteren Bereichen der EU, dass eben hier entsprechend Regelungen verschärft werden für das Thema Cybersecurity. Und da ist eben auch der Sprecher, der eben den Annex 11 überarbeitet, der Ib Alstrup, der ist von der dänischen Medizinbehörde. Den konnten wir eben für einen Vortrag hier gewinnen. Der wird uns eben schon mal hoffentlich einen weiteren und tieferen Einblick geben, was mit dem zu erwartenden Annex 11 Update auf uns zukommen wird.
Oliver, zurück zu dir. Du hast sehr schön den Tagesablauf beschrieben, die Inhalte, die unterschiedlichen Aspekte. Wir haben von Bernhard gerade gehört, wo der Diskussionsbedarf und Gesprächsbedarf besteht. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter nach vorne rausschauen, welche Entwicklungen sind denn erforderlich? Es gibt viele andere Bereiche der Automation, in denen Regulierung nicht gerne gesehen wird, weil sie Freiheit nimmt, weil sie keinen Nutzen stiftet. Ihr seht das sicherlich ein wenig anders in diesem Umfeld, wo Medikamente direkt zum Patienten gelangen am Ende des Tages. Aber nach vorne raus betrachtet, wo seht ihr besonderen Diskussionsbedarf in Richtung neuer Entwicklungen, die erforderlich sind?
Ja, das ist eine super Frage. Also ich bin jetzt seit 3-4 Jahren locker mit dem Thema Enabling Innovation und Digitalisierung im regulierten Umfeld unterwegs, mit Vorträgen, mit Diskussionen, mit Dialogen. Auch im Tagesgeschäft als Unternehmensberater habe ich genau das Thema natürlich täglich vor mir. Und das macht mir auch ehrlich gesagt Sorgen, weil Themen wie kritisches Denken, agile Vorgehensweisen bei der Softwareentwicklung oder Tool-Einsatz, ne, dass man elektronische Tools einsetzt und keine Dokumente mehr erstellt, das sind Dinge, die alle möglich sind mittlerweile, auch im Rahmen der regulatorischen Anforderungen. In der GAMP-Reihe haben wir beispielsweise ein Jahr vor dem GAMP 5 Second Edition den Enabling Innovation Good Practice Guide herausgebracht, der im Prinzip über 100 Seiten schon mal auf 3 Schlüsselthemen eingeht, die dann auch in den GAMP 5 Second Edition eingeflossen sind. Das heißt, wenn man sich mit der Materie auseinandersetzen will, ist das eine sehr wertvolle Ressource, den Enabling Innovation Good Practice Guide mal zu lesen, weil wie gesagt 100 Seiten und es sind 3 Kernkapitel, die man sich da mit dem man sich da auseinandersetzen kann. Zum einen ist es tatsächlich das kritische Denken. Das kritische Denken, das eine mittlerweile eine sehr weitreichende Auswirkung haben kann, wenn man es dann richtig macht. Und kritisches Denken hängt nicht frei in der Luft. Das ist immer gepaart mit einer Subject Matter Expertise, also einer fachlichen Expertise. Und als drittes die Erfahrung, die Leute mitbringen müssen. Nur dann ist kritisches Denken etwas, was wirklich hilfreich ist. Und dann muss die Organisation im Prinzip Möglichkeiten schaffen, damit man auch Dinge weglassen kann, wenn man davon ausgeht, dass man einen kritischen Denker hat, der eine Fachexpertise hat und Erfahrung im Feld. Ja, der muss nicht mehr eine 1:1 Checkliste haben, weil der sich einfach sehr gut auskennt. Ja. Auf der anderen Seite steht man dann vor dem Problem, wir haben nicht genug Budget, dann nimmt man sich vielleicht Leute, die frisch von der Hochschule kommen, haben vielleicht Pharmazie studiert tatsächlich, aber keinerlei Erfahrung, können vielleicht kritisch denken, aber haben keine Erfahrung und auch noch keine fachliche Expertise außer der Theorie. Ja, das ist eine Sache, die wichtig ist, dass man das versteht, dass man diese ganzen modernen Validierungskonzeptionen oder die ganzen modernen Tools gepaart mit diesen Validierungsanforderungen nur sinnvoll umsetzen kann, wenn man mit Experten arbeitet. Ja, also mit Profis arbeitet, die wissen, was sie tun. Dann kann man tatsächlich auch ein Stück weit Validierungsaufwand reduzieren, weil die Experten sicherlich anders vorgehen als jemand, der keine Ahnung hat und vielleicht nur temporär für 2 Wochen gebucht ist, um Testpläne zu schreiben und dann wieder weg ist. Ja. Das muss man wirklich ganzheitlich sehen und denken. Und das ist eine Sache, die ich als wichtig finde, dass man diese Themen angeht. Und wie gesagt, Enabling Innovation ist ein Good Practice Guide, der da an der Stelle schon sehr, sehr hilfreich ist. Ne? Er hat auch das Thema agil abgebildet, da habe ich dann auch mal im regulierten Kontext Definition of Ready beziehungsweise Definition of Done gesehen, was ein sehr wertvolles Konstrukt ist, das man sich dann einfach mal angucken muss. Weil man kann im agilen Prozess beispielsweise jetzt, natürlich kann man mit Dokumentation und Liquid Ink, also mit Unterschriften arbeiten. Aber ist es nicht sinnvoller, dass man in einem System ist mit Workflows, die mit einem Statuswechsel und einem Freeze hinterher, also ein Einfrieren von Informationen arbeiten kann? Muss es immer eine Unterschrift sein, eine elektronische Unterschrift, auch in einem agilen Prozess, der dadurch vielleicht komplett ad absurdum geführt wird? Ja, an der Stelle muss man sich da einfach mal diese Konstrukte angucken, weil all dieses agile Zeugs, wenn man es richtig anwendet, hat sehr, sehr viele Controls, die man sich vor Jahren gewünscht hätte, aber nie dran gedacht hat, dass das mal umgesetzt würde. Also nicht falsch verstehen. Das ist drin in den agilen Konzepten. Es wird halt immer nur vielleicht sogar hemdsärmlich umgesetzt tatsächlich, weil wenn man da mal bei den Audits guckt, genauer guckt und sagt, ist das denn Scrum oder ist das Safe? Ja, nicht ganz. Es ist, ja, wir haben uns daran ausgerichtet, wir haben uns daran angelehnt und so. Und dann verschwinden dann im Prinzip auch diese guten Kontrollen dann teilweise, die vielleicht im Weg sind. Ne? So eine Definition of Ready heißt, es ist ein Eingangskriterium für irgendwas. Und eine Definition of Done wäre dann also ein Exit-Kriterium für irgendwas, was zu definieren wäre, was man damit kontrollieren möchte. Ja, und das sieht man oft bei den Projekten, die dann beginnen, mit den Definition of Ready und Definition of Done Kriterien und dann merkt man, oh, das hemmt uns ja. Und dann hat man im ersten Sprint, also in der ersten Entwicklungswelle sozusagen, das noch drin, in der zweiten vielleicht schon nicht mehr. Und das ist jetzt nicht das, wo wir dann den Sinn darin sehen. Also da muss dann wirklich jemand drauf gucken und sagen, hey, Compliance heißt auch, dass man sich an die eigenen Vorgaben hält. Ne? Und solche Dinge, solche initialen Gedanken stehen dann auch in dem Enabling Innovation drin. Und das dritte ist dann das ganze Thema Cloud und das Thema Software as a Service, wie man das als reguliertes Unternehmen einführt. Das ist eines der Themen, ist nicht alles, was da drin steht, aber SaaS ist halt eine Sache, die dann auch mit Kriterien versehen ist, also Kataloge, wo dann drin steht, wie kann man das denn jetzt umsetzen, eine SaaS-Anwendung einzubinden in eine pharmazeutische Unternehmung, die reguliert ist natürlich. Ne? Und das sind so Dinge, ja, die stehen thematisch auf der Agenda und die Erfahrung lehrt mich in den Projekten tatsächlich und auch in vielen Dialogen mit der QA, die meistens leider eine Produkt-QA ist und ich verstehe die auch immer. Die haben immer Angst ums Produkt und dann trauen sie natürlich den ganzen neuen Technologien vielleicht nicht so über den Weg, weil sie halt jetzt nicht Technologie-QAs sind, in den meisten Fällen Produkt-QAs. Und das ist dann eine Situation, die schwierig ist und da sind wenige bereit dann vielleicht in dieses Technische hinein sich zu arbeiten, wenn sie nicht die Organisation schon zur Verfügung gestellt hat. Also die Dialoge sind tatsächlich teilweise schwierig, weil wir tatsächlich dann mit QAs zu tun haben, die da nicht drauf eingehen. Die sagen, nein, wir haben die Audits überlebt, die letzten 10 Jahre. Mit dem, was wir hier haben, wir ändern das nicht.
Oliver, vielen Dank für deine Antwort. Bernhard, vielleicht eine Frage noch zum Hintergrund. GAMP ist ja alt, seit 2008, GAMP 5.0. Jetzt gibt's dann nach langen, langen Jahren ja die Version 2.0. Was waren so die großen Änderungen gegenüber dem Vorgänger?
Ja, die große Frage war vor allem, warum gibt's eigentlich eine 2.0, wenn wir, und keine GAMP 6? Das war sicher auch eine wichtige Fragestellung. Wir hatten dazu auch eine ganze GAMP-Konferenz zum GAMP 5 Second Edition. Und die Grundüberlegung dabei war, eine Second Edition herauszugeben und eben nicht einen GAMP 6 an den Konzepten, die im GAMP 5 beschrieben sind, also der risikobasierte Ansatz zur Validierung von computerisierten Systemen für den beabsichtigten Einsatz, also wirklich einsatzbezogen. An dem gibt es absolut nichts zu rütteln und das konnte eben weiter auch und sollte auch unbedingt weiter bestehen bleiben. Die Autoren haben vom GAMP, im Feld draußen natürlich gesehen, wenn sie sich die Computervalidierung dort angesehen haben, dass an vielen Stellen die Vorgaben für die Computervalidierung strikt nach dem Wortlaut interpretiert wurden und eigentlich gar nicht nach dem Sinn und der eigentlichen Absicht. Es hatte dann oft den Eindruck, ja, dort wird letzten Endes werden Regularien befriedigt und eben gerade nicht wirklich der Nachweis erbracht, dass das computerisierte System für den beabsichtigten Zweck wirklich geeignet ist. Man hat oft dann starre Validierungsansätze etabliert im Feld draußen und das Ganze dann in Dokumente gepresst. Und die Idee von GAMP 5 Second Edition war eben, diesen Ansatz risikobasierter Validierung, der bereits in der ersten Version vorhanden war, evolutionär weiterzuentwickeln. Sie sahen dabei einige Trends, die sie wirklich aufnehmen wollten. Ein Teil davon hat der Oliver ja auch schon gesagt und angesprochen. Ein wichtiges Thema war, dass wir kritisch denken sollen in der Validierung. Also anstatt ein starres Korsett sich aufzubauen, durchaus überlegen, wo ist denn wirklich das Patientenrisiko? Was muss ich tun, um dieses Patientenrisiko auch zu reduzieren? Ein anderer ganz wichtiger Punkt, den Sie aufgenommen haben, sind moderne Ansätze für die Softwareentwicklung, also typischerweise agile Ansätze, aber eben auch ganz viele neue Technologien. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt und für mich auch eine Herzensangelegenheit, die mich in die Computervalidierung getrieben hat. Die Computervalidierung darf nicht stehen bleiben, sondern sie muss sich auch weiterhin ausrichten nach den neuen und öffnen gegenüber neuen Ansätzen der Softwareentwicklung oder eben auch neuen Technologien. Und dabei hat man eben gesehen im Feld draußen, es werden im Zuge der Einführung von agilen Softwareentwicklungsmethoden entsprechend auch Software-Tools eingesetzt und auch Testautomatisierungstools und eben nicht mehr nur Dokumente geschrieben oder eigentlich möglichst gar keine Dokumente geschrieben, sondern eben der Nachweis für die Validierung wird eben in den IT-Tools dazu erbracht und eben auch hier entsprechend den Weg und die Möglichkeiten aufzumachen, dass man eben diese Tools auch entsprechend einsetzen kann und sogar wirklich sollte. Plus an vielen Stellen kleine Änderungen, um einfach die Klarheit und auch die Lesbarkeit und auch neue Konzepte zu berücksichtigen im Leitfaden. Und ein weiterer Punkt war auch nochmal intensiver zu beleuchten, die Zusammenarbeit zwischen den pharmazeutischen Unternehmen und den Dienstleistern, weil das eben auch wirklich ein Schwerpunktthema ist.
Ja, danke Bernhard. Jetzt habt ihr beide immer wieder betont, wie wichtig es ist, die Dinge sinngemäß anzuwenden, zu verstehen, Experte zu sein. Also auf den Punkt gebracht, Hirn einschalten, bevor das Formular ausgefüllt und unterschrieben wird. Das steht und fällt mit am Ende des Tages der Akzeptanz. Oliver, du kommst viel rum. Wie zufrieden bist du mit der Akzeptanz und der Umsetzung der Guidelines? Was siehst du draußen? Was sind deine Eindrücke?
Hey Kurt, das ist genau der Punkt, der mich mehr schlaflose Nächte bereitet. Weil auf der einen Seite haben wir den GAMP, der ist, und das ist wirklich weltweit, egal wo ich hinkomme, das Thema, der ist der Gold Standard. Ne? Das ist das, was referenziert wird, das ist das, worauf alles baut. Das ist der Guide, der in den Infrastruktur, also den IT-Organisationen, den QA-Abteilungen zum Thema liegt, vorliegt auch. Das ist auf der einen Seite ist unstrittig, ja, weil, wie gesagt, die Akzeptanz ist da, auch Behördenvertreter waren involviert. Das heißt, man geht davon aus, wenn man den GAMP anwendet, das heißt nicht 1:1 umsetzt, sondern anwendet, dann ist man schon auf dem richtigen Track. Also so ein Goldstandard kann man schon unterstellen. Wobei man auch berücksichtigen muss, GAMP ist keine Pflicht, ist eine Option. Man kann es auch anders machen. Das wird oft und gerne auch nicht ganz verstanden. GAMP ist eine Option. Man kann sich daran wenden und dann klappt es zum einen, was die Terminologie angeht, die Wortwahl und auch die Prinzipien. Das kennt dann auch der Auditor oder Inspektor, je nachdem, wer da vor Ort ist. Ja, aber auf der anderen Seite haben wir dann, und das ist ein zentraler Moment, also ein zentraler Baustein des GAMP ist halt der komplett durchzogene rote Faden mit dem risikobasierten Ansatz. Und die konsequente Anwendung des risikobasierten Ansatzes, da haben wir das Problem zurzeit. Das ist einfach eine Sache, da muss nachgearbeitet werden. Und das ist aber nichts Neues, weil im Prinzip war auch im GAMP 4 tatsächlich schon, ne, also das Thema Risikoentscheidung und Risk-Based Approach vorgesehen. Aber guck mal, wo wir jetzt gerade stehen. Wir haben jetzt 2024, kam 5 Second Edition und wir reden immer noch über die Anwendung von Risk-Based Approach. Ne? Und das ist eine Sache, das muss man erstmal schlucken. Ja? Weil was sehe ich denn draußen? Risikoanalysen sind durchgeführt, minimierende Maßnahmen sind definiert, also risikominimierende Maßnahmen, und dann werden doch 100% Tests durchgeführt. Das ist keine Seltenheit. Und die Dokumentation ist auch immer vollgeskriptet mit allem, was dazugehört. Ja? Auf der anderen Seite haben wir konsequent umgesetzte Risk-Based Approach dann. Habe ich auch schon erlebt. Es ist nicht die Masse, es ist eine Seltenheit dann tatsächlich. Konsequent umgesetzt. Und für jemanden, der das nicht versteht, kann das durchaus aussehen wie lückenhaft validiert. Ja, das ist ja, hey, da fehlt ja die Hälfte. Ja, das haben wir risikobasiert rausgerechnet, sage ich mal. Ne? Und kann sein, dass das jemand nicht akzeptiert, der da bei einem Audit vielleicht, ich rede gar nicht mal von der Inspektion, aber vielleicht bei einem Audit, das nicht nachvollziehen kann, weil er einfach sagt, nee, das muss alles gemacht werden. Sie dürfen das nicht so tun. Ja, und das sind diese beiden Pole, wo das auch wieder hin und her schwingt sozusagen. Auf der einen Seite wird eine Risikoanalyse gemacht, die ist wertlos, weil man macht ja trotzdem die 100%-Test, das führt die Risikoanalyse ad absurdum. Nur auf der anderen Seite, wenn man es richtig macht, kriegt ein Audit und dann sagt man, das ist ja alles nicht gut, steht nachher im Auditbericht drin. Das ist dann auch nicht ganz zweckdienlich. Also da ist noch eine Menge Luft, eine Menge Optimierungspotenzial. Und ich habe es schon erwähnt, dieses Thema Kausalkette, ein Risk-Based Approach, der sollte immer schauen, ob die Daten generiert werden oder Funktionalität ins Produkt gelangen und im Patienten etwas auslösen, weil die Daten auf der Grundlage werden ja Entscheidungen getroffen fürs Produkt, Entscheidungen für den Patienten, und der Risk-Based Approach soll effiziente Kontrollen etablieren zur Patientensicherheit. Aber was wir draußen auch immer wieder sehen, ist, es wird genutzt, um eine Aufwandsreduzierung zu argumentieren. Ja, wir machen weniger, weil ist ja nicht so kritisch. Ne? Das ist sowas, ja, macht Sinn, aber das Primärziel sollte immer die Patientensicherheit sein. Und wenn man mit einem Risk-Based Approach auf die Patientensicherheit abzielt und es dann tatsächlich auf den weniger kritischen oder nicht kritischen Bereichen dann Aufwände reduziert werden können, toll, super. Aber das ist, wie gesagt, nicht Primärziel. Wir haben auch oft die Angst vor Findings, dass man tatsächlich gewisse neue Dinge nicht umsetzt, weil man Angst hat, dass es nicht akzeptiert wird. Ne? Wobei da habe ich auch schon die Erfahrung, dass man auch mit der Behörde in Dialog treten kann. Wir haben was vor, würden gern mit euch sprechen. Das kann man tun. Ja, das, warum denn nicht? Man hat Angst vor sowas anzugehen. Und das sind Dinge, da muss man einfach mal drüber reden, dass man da keine Angst haben muss, sondern tatsächlich dieses neue, innovative Zeug durchaus auch mal challengen lassen kann, ne? Vorab. Ne? Und was wir final oft sehen, sind oberflächliche Reparaturen. Das heißt, man korrigiert ein QM-System immer nur durch die Findings, die man korrigiert, und nicht ein Ändern von innen heraus. Das heißt, man hat Vorgaben und dann hat man die Projekte und am Ende des Tages hat man dann ein validiertes System und auch die Betriebskontrollen etabliert. Und dann gibt es Findings und dann sagt man, okay, wir reparieren das Finding. So. Prüfung der periodischen Reviews, irgend sowas. Ja. Man ändert es einfach, indem man nur das Finding berücksichtigt, die zusammenhängenden Kappa auslöst, damit ist es dann in den Kappa-Systemen dann auch gelistet und man muss es dann lösen, ob das jetzt Sinn oder Unsinn ist, ne, ist dann dahingestellt. Man guckt meistens nicht, ob es von innen heraus geheilt werden kann, sondern löst das Problem oder die Heilung, sage ich immer. Finding ist korrigiert, alles super. Nein, ist es nicht. Über die Jahre wächst dann ein Flickenteppich zusammen und das ist das, was wir halt hier sehen. Und wie gesagt, die Frage, wie zufrieden bin ich? Eigentlich nicht. Und da spreche ich jetzt nicht als Berater. Ich würde gerne optimierte Systeme sehen. Ich würde gerne tatsächlich mehr Ressource für CSV sehen, weil mit genug Leuten kann man auch was erreichen. Und es muss einfach auch Gehör finden, was die CSV-Truppe da sagt. Und die Dialoge müssen geführt werden. Die Dialoge auch mit den QA-Abteilungen, mit den QA-Frameworks, die zurzeit existieren, deren Adaption auf die tatsächliche Situation in der im regulativen Umfeld. Das sind Dinge, die sind zu challengen und das könnte eine Zufriedenheit irgendwann mal verursachen. Aber zurzeit sehe ich noch eine Menge Nachholbedarf. Und das liegt jetzt nicht an GAMP, sondern das liegt tatsächlich an den organisatorischen Umsetzungen von den Vorgaben.
Oliver, du hast schon einen Teil der Frage Wünsche an die Fees beantwortet. Wenn ihr drei Wünsche an die Fee habt, was täte dem Fachgebiet Computerized System im GMP-Bereich gut? Dann glaube ich, Oliver, du hast zwei zumindest schon geäußert. Ja, Menschen, die wirklich das Konzept verstehen und machen und auch mehr Mut für Innovation, aber natürlich Verantwortliche und Verantwortbare. Aber Bernhard, du kennst auch eine Fee.
Eigentlich von Anfang an, schon seitdem ich in der Computervalidierung unterwegs bin, eine Fragestellung an, und die ergibt sich so, sogar schon eben aus den gesetzlichen Grundlagen. Da gibt es die Arzneimittelwirk- und Hilfstoffverordnung, die sogenannte AMWHV, und die fordert von uns pharmazeutischen Herstellern, nach dem Stand der Wissenschaft und Technik unsere Prozesse zu validieren. Und dort gehört eben auch Computersysteme, gehören eben auch unter den Bereich der Validierung. Und als ich in die Industrie eingestiegen bin, habe ich mich schon gewundert. Das V-Modell war damals das propagierte Modell für die Validierung computerisierter Systeme. Und ich habe mich dann auch kundig gemacht, was ist denn eigentlich mittlerweile so an den Lehrstühlen, was wird denn da für Softwareentwicklungsmethoden gelehrt an den Universitäten und an den Hochschulen? Und habe damals eben auch schon gesehen, der Trend geht eigentlich in die agile Richtung, und wir haben sehr viele und lange Jahre damit gekämpft, auch mit den Behörden, dass sie sich öffnen und verstehen, dass eben das der zukünftige Stand und mittlerweile der Ist-Stand Wissenschaft und Technik ist. Genauso weitere Entwicklung war Einsatz virtueller, erst ging es los mit virtualisierten Systemen, dann ging der Trend weiter Richtung Cloud-Systeme. Das sind alles Technologien, die sich weiterentwickeln, und der IT-Bereich ist ja massiv technologiegetrieben, und auch hier muss einfach die Computervalidierung weiterhin sich anpassen an den Stand Wissenschaft und Technik und darf nicht stehen bleiben. Plus, die Computervalidierung ist für sich kein Selbstzweck, sondern sie muss einem Ziel dienen, und das Ziel ist eben die Patientensicherheit. Also beides: Technologieoffenheit, Offenheit zum Stand Wissenschaft und Technik und eben auch die Weiterentwicklung und nicht stehen bleiben, weil man eben kein Selbstzweck ist. Das sind so die Wünsche, die ich mir für die Zukunft für den GAMP und eben auch für die Computervalidierung wünsche.
Ja, sehr nachvollziehbar. Vielen Dank.
Oliver, bei dir auch nochmal nachgefragt, was wünschst du dir zusammenfassend für die langfristige Weiterentwicklung von GAMP 5 und perspektivisch, irgendwann wird es ja kommen, der GAMP 6?
Ja, perspektivisch, ja, die Frage, GAMP 6 war ja natürlich auch bei der Überarbeitung des GAMP 5 Second Edition ein Thema, da war ich Teil des Core-Meetings und habe auch die Diskussion dann auch mitgeführt, und ja, die Schlüsselprinzipien sind das, was den GAMP 5 ja auch ausmacht. Der GAMP 5 hatte diese fünf Schlüsselprinzipien, die sehr schön zwischen den Regulated User, also Pharma, und den Supplier gespannt wurden, definiert. Das heißt, da gibt's Produkt- und Prozessverständnis, wo wir direkt in den Fachbereichen hängen, den Lebenszyklusansatz, der Teil des QM-Systems der Company, also der Firma sein muss, Skalierbarkeit in den Lebenszyklusaktivitäten und natürlich auch der Dokumentation, der risikobasierte Ansatz, ne? Und dann auch dieses Nutzen von Supplier-Involvement, also das Einbinden der Lieferanten in den Prozess und das Recyceln oder Renutzen von Aufwänden, die schon getätigt wurden. Diese fünf Prinzipien, die sind seit GAMP 5.1, erste Version, gültig und auch bei GAMP 5 Second Edition. Die wurden nicht angefasst. Ja, das heißt, an der Stelle ist es ein Punkt, dass wir von der Revision sprechen, weil die Schlüsselprinzipien, die DNA des GAMP 5 wurde nicht verändert. Der Risk-Based Approach ist auch noch zentrales Moment darin, wurde nicht verändert. Wir haben im Prinzip das Thema CSA erwähnt. Es wurde zweimal aufgeführt, einmal beim Testen und einmal im Glossar im Prinzip. Aber ansonsten ist das Thema Computer Software Assurance komplett absorbiert im Risk-Based Approach innerhalb der Schlüsselprinzipien vom GAMP 5 Second Edition und implizit dann auch von First Edition. Das heißt, diese Perspektive, die CSA reingebracht hat jetzt, was eine definitive Anforderung der Amerikaner ist und auch primär nur für Medical Devices gilt und so weiter, die wurde im GAMP absorbiert. Und im Prinzip, wenn man den GAMP anwendet, richtig anwendet, ist das Thema auch CSA-compliant. Das heißt, dann hat man auch implizit CSA angewendet. Und das sind Dinge, die jetzt mal primär über die Schlüsselprinzipien argumentierbar sind und dann in diese Erweiterung führen. Und letztendlich ist, wie der Bernhard gerade schon gesagt hat, der aktuelle Stand von Wissenschaft und Technik, das ist verankert im AMG, das ist auch direkt gebunden an die Herstellererlaubnis. Und an der Stelle ist es so, dass der GAMP mit seiner Compliance-Anforderung oder der Qualitätssicherung für die Systeme immer am Stand von Wissenschaft und Technik dann auch ausgerichtet ist. Das heißt, da, wo wir jetzt mit AI, also künstlicher Intelligenz und Machine Learning aktiv werden oder wurden auch in der Vergangenheit, da sind wir mit dem GAMP 5 zurzeit, und der Second Edition hat AI jetzt erwähnt, das kam ja erst die letzten 10 Jahre so geballt, wurde als Anlage aufgeführt, auch Outsourced Activities, also das Thema Cloud-Anwendungen, SaaS und XaaS, also Everything as Service, ist jetzt drin aufgeführt, aber man hätte es auch schon mit GAMP 5 First Edition, mit einem QM-System, das auf GAMP 5 First Edition fußt, abbilden können. Aber jetzt wird es halt klarer, weil es einfach adressiert wurde, weil man jetzt auch Prinzipien zeigen kann und die ersten Anwendungen. Und der GAMP sollte auch immer gesehen werden als Katalysator, der die ersten Gedanken auslöst, aber dann muss man tatsächlich sein eigenes QM darauf fußen oder daraus ableiten. Ne? Und GAMP 6, ja, wenn die Schlüsselprinzipien sich mal ändern, grundsätzlich, oder wenn das Thema vielleicht ganz anders sein sollte, vielleicht. Ja, das muss man, wir haben das im Auge, permanent, ne, was sich am Markt ändert, aber zurzeit ist es absolut ausreichend. Und wie gesagt, was ihn ausmacht, den GAMP, sind die Schlüsselprinzipien, und die sind immer noch gültig. Und was ich mir wünsche, mehr Verständnis für die Konsequenzen des kritischen Denkens und des Risk-Based Approach, dass man das nicht einfach immer nur über diese Reduktion der Kosten sieht, sondern den Patienten tatsächlich in den Fokus rückt. Die QA-Akzeptanz für dieses ganze neumodige Zeug, das wirklich hilfreich sein können und nicht kategorisch ablehnen, was ich sehr oft sehe. Wir können das nicht umsetzen, weil das ist nicht vorgesehen. Wir brauchen Dokumente. Ja, also da muss man ran und nicht falsch verstehen. Ich meine das immer mit dem Einfluss auf Daten, Produkt und Patient. Immer diese Kausalkette, die lasse ich nie aus den Augen. Das ist das Ziel, wo wir die Risikomaßnahmen drauf ausrichten. Und wie gesagt, ultimativ der Patient. Und alles, was wir tun, wird ständig geprüft, ob es einen Einfluss hat und negative Auswirkungen darauf. Und das ist was ich mir wünsche.
Ja, wir haben ganz viel diskutiert, ganz viel gelernt. Ich fand das spannend. Gibt es Punkte, wo ihr sagt, Mensch, da hättet ihr noch nachfragen müssen. Das will ich unbedingt noch loswerden.
Ich glaube, wir sind so tief schon in die Computervalidierung eingestiegen, dass die meisten oder die wichtigsten Botschaften, die haben wir, glaube ich, und hoffe ich, haben wir rüberbringen können.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt, bei der wir in die Tiefen von GAMP abgetaucht sind. Vielen Dank euch beiden. Welche 3 Schlüsselbotschaften möchtet ihr unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss noch mit auf den Weg geben?
Für mich ist ganz wichtig, dass die Computervalidierung nicht stehen bleiben darf und auch nicht stehen bleibt, sondern wirklich diese permanentes Hinterfragen auch der Computervalidierung selbst zur Ausrichtung eben wirklich am Stand der Wissenschaft und Technik. Und das ist das, was Computervalidierung auch so wahnsinnig spannend macht und auch, was mir sehr viel Freude in der Computervalidierung macht.
Ich bin echt der Meinung, dass das Management, und damit meine ich auch das QA-Management, unternehmenskulturelle Veränderungen einleiten muss. Und zwar auch vorleben, ja, die Mitarbeiter empowern. Und diese Veränderungen werden dann Menschen beeinflussen in ihrem Verhalten, die dann neue Prozesse erdenken dürfen. Und diese neuen Prozesse, die brauchen wir, um dann diese neuen Methoden, Technologien, Architekturen effektiv umsetzen zu können und auch GXP-compliant umsetzen zu können, weil sonst haben wir am Ende ein dokumentbasiertes Wasserfallmodell in die neuen Tools hineingedrückt, und dabei haben wir dann unterm Strich überhaupt nichts gewonnen. Ja, also da muss man ran, und es ist nicht damit getan, diese ganzen Systeme zu kaufen und zu installieren, sondern man muss lernen, mit ihnen umzugehen und die Potenziale zu heben. Da sind eine Menge Schätze verborgen, und das würde ich gern mitgeben.
Ja, vielen Dank euch beiden.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Auf jeden Fall, vielen Dank.
Und Oliver, was ich mitnehmen werde, ist auf alle Fälle dieser Dreiklang von kritischem Denken und Fachexpertise und Praxiserfahrung. Viele Leute reden kritisch, aber mindestens eine der beiden anderen Punkte fehlt. Und ich denke, wir brauchen sie wirklich alle drei. Also insofern herzlichen Dank.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.
Vielen Dank, dass ihr heute interessiert dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.